Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig? Heute habe ich wieder einen Interviewgast in meinem Podcast und wir wollen uns nochmal über ein Thema unterhalten, was, ja, ich glaube, das kann ich so sagen, wirklich jeden, aber auch wirklich jeden von euch betrifft. Und zwar reden wir heute über das Thema Versicherungen. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen. Wir wollen uns ein wenig über dieses Thema unterhalten, denn ich behaupte schon, dass ich zum Thema Versicherungen ein bisschen was gelernt habe, ein ganz, ganz kleines bisschen, gerade auch zum Thema Sozialversicherung, worüber wir allerdings heute nicht sprechen wollen. Aber ich bin fernab von Expertin, deswegen habe ich mir einen Experten eingeladen. Und sage herzlich willkommen, lieber Philipp. Sag doch mal, wer bist du? Warum reden wir heute über Versicherungen?
Also, ich bin Philipp. Ich bin Versicherungsmakler, 30 Jahre alt. Und würde behaupten, dass Versicherungen sowohl persönlich als auch unternehmerisch existenziell sind und sehr viele Gegebenheiten, die eventuell nicht geplant sind, auffangen können.
Das ist sehr schön zusammengefasst, sehr viele Gegebenheiten auffangen. Jetzt bin ich ja auch schon, ne, ich bin ja 3 Jahre älter als du, aber nur 3, Philipp, das weißt du ja, ne? Aber schon seit 20 Jahren Unternehmerin. Und da ist mir natürlich auch schon so das ein oder andere untergekommen. Und ich habe immer so ein bisschen den Zwiespalt in Anführungsstrichen, dass man so das Gefühl hat, naja, also es gibt natürlich ganz viele Risiken, über die wir nachdenken sollten als Unternehmer und die sicherlich irgendwann auch eintreffen können. Auf der anderen Seite ist das Leben natürlich keine Vollkaskoversicherung und vielleicht brauchen wir da irgendwo einen Mittelweg. Und ich glaube, darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Und da fällt mir ganz direkt schon mal die Frage ein, welche Versicherungen sind eigentlich für den Unternehmer rechtlich verpflichtend und welche sind sinnvoll und man sollte darüber nachdenken, ob man sie vielleicht abschließt?
Also, verpflichtend gibt es in Deutschland eigentlich nur 2 Versicherungen. Das sind Kfz-Versicherungen, Haftpflichtversicherungen und die Krankenversicherung. Und Kfz-Versicherung ist in dem Fall eher unrelevant, irrelevant, würde ich behaupten. Und über Krankenversicherungen sprechen wir heute nicht. Insofern haben wir keine Versicherungspflicht. Sich selber gegenüber schon, aber rein auf dem Papier hat man keine.
Okay, das ist ja schon mal eine coole Ansage, weil das ist übrigens auch ganz vielen Gründern überhaupt nicht bewusst. Ja, ich stelle zum Beispiel auch immer wieder fest, bin gespannt, wie du das siehst, dass dieses Thema Versicherungen etwas ist, wo viele Gründer ein wenig lost sind, weil sie überhaupt gar nicht wissen, was muss ich machen, was sollte ich absichern und was gibt es überhaupt? Wie ist da so deine Erfahrung?
Versicherungen sind erstmal immer lästig. Also man zahlt ja grundsätzlich erstmal einen Beitrag,
ja?
Egal in welche Richtung, und man kriegt ja Papier dafür. Ich kriege ja nichts dafür, sondern Versicherungen sind ja eigentlich erst brauchbar für die Person oder das Unternehmen, wenn ich einen Schaden habe. Wenn nie was passiert, dann gibt es immer die Leute, die sagen, ach, hätte ich mal nicht bezahlt. Aber dann sage ich immer, wenn du mir die Lottozahlen von nächster Woche sagen kannst, dann brauchst du auch keine Versicherung. Also ist ein schwieriges Thema und ich kann die Einstellung dazu auch verstehen.
Ja, man sagt ja immer so schön, also das, was man nicht anfassen kann, dafür bezahlt man nicht so gerne Geld, ne?
Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Freund, der HiFi-Anlagen verkauft. Wenn ich zu dem reingehe, da habe ich ein Grinsen im Gesicht. Wenn ich dann bezahle, vielleicht nicht so, aber spätestens, wenn die dann bei mir zu Hause aufgebaut wird, habe ich noch mehr Grinsen im Gesicht und wenn ich die benutze. Und wenn ich so eine Versicherung bezahle, die manchmal dasselbe kostet wie so eine HiFi-Anlage, dann habe ich noch nie einen gesehen, der so ein Grinsen im Gesicht hatte wie eine HiFi-Anlage, wenn er die kauft.
Naja, das Grinsen im Gesicht hast du aber nicht, wenn man bei dir eine Betriebshaftpflicht abschließt, oder? Komm.
Genau, das ist das, was ich meine. Also wenn ich dann ein Gebäude versichere, eine Inhaltsversicherung mache oder eine Haftpflichtversicherung mache, dann ist das leider noch nie so der Fall gewesen, ja.
Okay. Jetzt fallen mir Versicherungen ein wie Betriebshaftpflicht, Unfähigkeitsversicherung und Cyberversicherung vielleicht. Hol uns da doch bitte mal ab. Wie kann man das clustern und vor allen Dingen, was ist das überhaupt alles?
Also, ich würde unter zwei Unterkategorien unterscheiden. Zum einen gibt es einmal die unternehmerische Seite, also sprich die Seite der Person. Und zum anderen gibt es die Seite des Unternehmens, egal ob es eine Einzelfirma, eine GmbH, eine UAG oder sonst irgendeine Rechtsform ist. Das eine betrifft eben die Person, also zum Beispiel Einkommensausfall, was passiert, wenn ich krank werde, aber eben nicht nur eine Krankenversicherung brauche, wenn ich einen Unfall habe, solche Geschichten oder sogar wenn ich versterbe. Die andere Seite ist die Unternehmensseite, also Werteabsicherung, was passiert, wenn ich jemandem was kaputt mache oder jemandem Schaden zufüge, was passiert, wenn es bei mir brennt, was passiert, wenn ich lange nicht arbeiten kann, weil bei mir ein Schaden vorgefallen ist, solche Geschichten. Soll ich einfach mal anfangen mit von oben
Genau.
nach unten?
Ja, genau. Ich glaube, das wäre ganz gut, weil dann haben wir einen schönen Gesamtüberblick und du hast ja auch wirklich super was vorbereitet für die Folge. Also gehen wir gerne von oben bis unten mal durch.
Okay, dann fangen wir mit der Betriebshaftpflichtversicherung an. Betriebshaftpflichtversicherung ist eigentlich der Kern, die sollte jeder haben. Betriebshaftpflicht bedeutet oder Haftpflicht allgemein bedeutet, ich mache jemandem was kaputt, das wird gezahlt. Das gibt es dann in unterschiedlicher Ausprägung. Personenschäden, Sachschäden, Vermögensschäden. Kommt wieder auf die Branche an. Die eine Branche, zum Beispiel ein Handwerker, braucht eine Betriebshaftpflichtversicherung, weil sie beim Handwerkern irgendwas kaputt machen kann. Die andere Branche, zum Beispiel jemand, der IT macht oder der eine beratende Tätigkeit hat, braucht eine Berufshaftpflicht oder Vermögensschadenhaftpflicht auch genannt, die dann eben sogenannte Vermögensschaden abdeckt. Vermögensschäden sind Schäden, so, die keinen Personenschaden und keinen Sachschaden voraus haben. Also zum Beispiel, ich programmiere ein Programm und das funktioniert nicht richtig und darüber habe ich dem Unternehmen, was das Programm gekauft hat, einen Schaden zugefügt, einen Vermögensschaden, weil die 3 Tage nicht arbeiten können, weil irgendwas nicht funktioniert und ich nachprogrammieren muss. Das wäre für mich der Kern, denn Haftpflichtschäden sind eigentlich immer die höchsten Schäden. Also da gibt es von 100 Euro bis mehrere Millionen, ist das immer möglich. Gutes Beispiel zum Beispiel, ein IT-Kunde von mir, der programmiert Verwaltungsprogramm oder Verwaltungsprogramme. Und da kann man auch Geld mit überweisen. Jetzt kann das Programm aber leider nicht von Dollar in Euro und in andere Währungen umrechnen. Und darüber ist ein Schaden entstanden, nur über eine Überweisung, die ein Kunde von meinem Kunden gemacht hat. Ein Schaden entstanden von 1,5 Millionen Euro aufgrund der Verschiebung von Euro zu einer anderen Währung. Ich weiß nicht zu welcher. Aber solche Schäden sind dann über eine Vermögensschadensdeckung abgedeckt.
Und das sind ja auch schon relativ hohe Schäden, über die wir dann reden. Ich meine, das können ja wirklich große Ausmaße auch mit sich bringen, ne?
Absolut. Also im Haftpflichtbereich ist wirklich alles möglich. Das beste Beispiel, das ist jetzt ein privates Beispiel, aber die Betriebshaftpflicht funktioniert genauso. Damals der Schaden im Krefelder Affenhaus, wo das Affenhaus abgebrannt ist. Ich glaube, 25 Millionen war der Schaden. Das war ein Haftpflichtschaden. Also
Okay.
Haftpflicht zahlt immer im fahrlässigen Bereich, sowohl grob fahrlässig als auch einfache Fahrlässigkeit. Vorsatz ist natürlich nicht mitversichert. Und dann wird dieser Schaden durch grobe Fahrlässigkeit, wurde der eben ausgelöst, da man nicht vorsätzlich das Affenhaus anzünden wollte, sondern eben diese Papierlaternen starten lassen wollte an Silvester. Und darüber war das ein Schaden, der über die Haftpflichtversicherung gedeckt war. Die Haftpflichtversicherung hat aber noch einen guten Bonus. Eine sogenannte passive Rechtsschutzversicherung ist damit drin. Das ist keine Rechtsschutzversicherung, dass ich jemanden verklagen kann, sondern wenn mir ein Vorwurf gemacht wird. Also zum Beispiel jetzt mit der Überweisung das Thema, dass der Kunde mir sagt, ey, ihr seid das aber schuld wegen falscher Programmierung. Dann kommen da auch Experten vom Versicherer und prüfen diesen Anspruch oder dieses Risiko erstmal und sagen dann auch auf gesetzlicher Basis, also dann mit Rechtsanwalt und allem drum und dran, ob das überhaupt ein Anspruch ist, der grob fahrlässig oder leicht fahrlässig verursacht worden ist. Wenn alle Gegebenheiten so sind, dass der Kunde alles dafür getan hat, dass der Schaden verhindert wurde und der trotzdem eingetreten ist, dann gibt es da keine Haftung. Also die wehren auch unberechtigte Ansprüche ab.
Das ist natürlich mal ein super interessanter Hinweis, denn das ist sicherlich etwas, was die wenigsten wissen, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Also wir haben immer wieder Fälle, zum Beispiel eine Kundin, Architektin, der ist vorgeworfen worden, sie hätte falsch geplant, die hätten den Bau falsch geplant, hätte Pläne falsch geschrieben und dann ging es da um 150.000 Euro und am Ende hat sie, ich glaube, 5.000 Euro Selbstbeteiligung zahlen müssen. Die Versicherung hat, glaube ich, auch nochmal 5.000 Euro gezahlt, aber statt 150.000 waren dann am Ende 10.000, weil die Versicherung eben in diesen passiven Rechtsschutz gegangen ist und dann auch bis vor Gericht. Und am Ende war zwar ein Schaden entstanden, also dass sie da irgendwas in der Planung falsch gemacht hat, das kann ich dann inhaltlich nicht bewerten, das müssen dann die Fachleute machen. Aber 140.000 Euro zu sparen, alleine dadurch, dass der Vorwurf gar nicht rechtens war, ist natürlich für so eine Versicherung schon nicht verkehrt.
Nee, auf jeden Fall. Das ist wohl wahr. Sag mal zur Haftpflichtversicherung. Eine Frage, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme, ist, wenn ich als Einzelunternehmer oder Freiberufler gründe,
Ja.
werde ich ganz oft gefragt, ob man denn nicht die private Haftpflicht, die man ja eh schon abgeschlossen hat, ob man die nicht mitnehmen kann. Also ich denke, die Antwort ist relativ klar, aber vielleicht kannst du als Fachmann das mal formulieren.
Also eine private Haftpflichtversicherung, es gibt Produkte, die schließen die private Haftpflichtversicherung in die Betriebshaftpflicht mit ein. Das sind dann am Ende, fällt das unter einen Vertrag. Rate ich immer von ab. Denn das große Problem ist, wenn ich dann privaten Schaden verursache und Versicherer, die sammeln ja nun mal Schadenhöhen und auch Schadenhäufigkeiten, also zum Beispiel drei Schäden sind immer schon mal schlecht, dann wird es entweder teurer oder man wird gekündigt und dann einen neuen zu finden ist auch schon mal schwierig. Das ist grundsätzlich über den ganzen Markt, egal bei welchem Versicherer so. Und wenn ich dann die private Haftpflicht in meiner Betriebshaftpflicht drin habe und dann verursache ich betrieblich einen Schaden und privat einen Schaden, dann habe ich natürlich schon das Problem, zwei Schäden. Je nachdem, welche Höhe ist das vielleicht auch noch problematisch. Wenn ich mir also eine private Haftpflicht für 80, 90, 100 Euro im Jahr als einzelnen Vertrag mache und daneben eine Betriebshaftpflicht lege, dann zahle ich vielleicht 30, 40 Euro im Jahr mehr im Verhältnis. Dafür habe ich aber zwei getrennte Verträge und habe das Risiko nicht, dass mir eventuell die private Seite die betriebliche oder umgekehrt zerschießt.
Okay, macht ja auch absolut Sinn.
Ja.
Okay, verstanden. Was wäre denn der nächste Punkt, den du auf deiner Agenda hast?
Grundsätzlich die Inhaltsversicherung, beziehungsweise damit enthalten die Elektronikversicherung. Also heutzutage behaupte ich mal, gibt es keinen Unternehmer mehr, der ohne Computer arbeitet. In unterschiedlich großer Ausführung von Büros bis einzelnes Büro. Aber man muss die Sachen oder man sollte die Sachen grundsätzlich absichern. Denn wenn es brennt, wenn es einen Leitungswasserschaden gibt oder wenn auch bei mir eingebrochen wird und meine Daten sind weg, mein ganzes Mobiliar ist weg, also sprich mein Computer oder eben andere Sachen, die ich zum Arbeiten brauche, irgendwelche Muster oder so, dann ist das über die Hausratversicherung normalerweise nicht oder nur im abgespeckten Rahmen versichert. Selbst wenn ich im Homeoffice arbeite, brauche ich also theoretisch eine Inhaltsversicherung. Die Inhaltsversicherung deckt mich dann eben gegen die Risiken, die ich gerade genannt habe, ab, gegen Feuer, gegen Leitungswasser, Einbruch, Diebstahl, Sturm, Hagel und Elementar.
Okay, gut, dass du das gerade noch mal erklärt hast, ne, dass eben eine Inhaltsversicherung auch durchaus zum Zuge kommt, wenn man eben nur im Homeoffice arbeitet. Denn wir haben natürlich heute ganz, ganz viele Leute, die eben ein Modell wählen für das Homeoffice. Und da sollte man ja auch wirklich dann noch mal überlegen, ob man tatsächlich eine Inhaltsversicherung dann eben abschließt. Das macht ja durchaus
Ja,
Sinn.
da
Zumindest
kommt
mal
es
darüber
immer
nach.
drauf an, genau, da kommt es immer drauf an, wie die Hausratversicherung ausgeprägt ist, ob die eben solche Sachen bis 10.000 Euro oder so mitversichert. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, gerade wenn man ein gesondertes Büro hat, dann ist das immer im Schadenfall eine Diskussion, die man eigentlich vermeiden könnte, für relativ wenig Aufwand.
Okay, verstehe. Jetzt hatten wir schon die Haftpflichtversicherung, wir haben die Inhaltsversicherung. Was ist der dritte Punkt auf deiner Liste?
Hast du schon mitbekommen? Am 8. Oktober ist es soweit und mein Buch ist offiziell im Handel erhältlich. Gründen aus der Arbeitslosigkeit, vom Rückschlag zum Aufschlag, kannst du jetzt schon vorbestellen. Wenn du dich dafür interessierst, wie du Deutschlands attraktivste Förderung auf dem Weg in die Selbstständigkeit einsammeln kannst, dann solltest du auf jeden Fall dieses Buch lesen.
Die Cyberversicherung. Cyberversicherung ist relativ neu. Die Cyberversicherung versichert mich selber, also nicht Dritte, sondern versichert mich selber, wenn ich attackiert werde durch Trojaner, Verschlüsselung, wie auch immer. Also die Cyberversicherung ist für mich inzwischen auch mit die wichtigste nach der Haftpflichtversicherung, weil Daten heutzutage alles sind. Bei mir ist das so in der Branche, bei dir wahrscheinlich auch und bei so ziemlich jedem, den ich kenne, weil man kommt an seine Kundendaten nicht mehr ran, man kommt eventuell an seine Konten nicht mehr ran oder man wird auch eventuell leergeräumt im Online-Banking. Ist auch schon mehr als einem passiert. Und da sollte man sich gegen schützen. Cyberversicherung ist zum einen die Absicherung, wenn man verschlüsselt ist oder wenn man an seine Daten nicht mehr rankommt, dass man wirklich darüber Experten bezahlt bekommt, die einem die Sachen wieder wiederherstellen können oder das zumindest versuchen. Wenn die das nicht schaffen, die sogar Lösegeld zahlen. Also meistens ist es so, man kriegt eine Lösegeldforderung und wenn die eben nicht erfüllt wird, dann kriegt man seine Daten nicht wieder oder die werden irgendwo veröffentlicht. Und das möchte man ja sowohl als auch nicht. Genau. Und dann zahlen die auch Lösegeld. Und die Hacker sind, soweit man das weiß, wirklich so nett und geben einem dann auch alles wieder und veröffentlichen das nicht, wenn sie eben das geforderte Geld bekommen. Ja. Also leider ist es so, dass die Hacker meistens zuerst kommen und dann erst die, die es quasi entschlüsseln können. Und das ist immer das Problem. Also es gibt jetzt so eine lustige neue Seite, die kann ich dir auch mal zur Verfügung stellen. Da laufen so Timer runter. Also das sind dann nicht kleine Unternehmen, sondern zum Beispiel von Ring, diese Klingel, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man dann auf dem Handy gucken kann, das ist so ein Klingelsystem, das haben sie zum Beispiel Anfang letztes Jahr gehackt und haben dann kein Lösegeld bekommen von denen, dann lief so ein Timer runter, in 12 Tagen, 14 Minuten und 30 Sekunden veröffentlichen wir eure Daten, wenn ihr bis dahin nicht bezahlt habt, die haben nicht bezahlt und da wurden weltweit von allen Nutzern die Passwörter und Zugangsdaten veröffentlicht, für jedermann zugänglich. Das heißt, wenn man dann eben nicht nur so eine Klingel hat, sondern ein komplettes Überwachungssystem über die, dann konnte mal jeder bei dir zu Hause reingucken. Wenn du das Passwort seit letztem Jahr Januar nicht geändert hast, dann kann man das wahrscheinlich immer noch. Also sollte man vielleicht drüber nachdenken. Und solche Sachen, solche Lösegelder, solche Entschlüsselungen werden dann wirklich von der Cyberversicherung gezahlt. Von denen wird aber auch Imagepolitur betrieben. Also wenn ich als größeres Unternehmen Werbung schalten muss, weil ich meine Kunden anschreiben muss, weil ich eben mein Image wieder ein bisschen aufbessern muss, dann helfen die auch dabei. Das ist auch mitversichert.
Okay, also eine ganz interessante Sache, worüber sich, denke ich, gerade in der heutigen Zeit jeder Gedanken machen sollte. Bei dieser Cyberversicherung gibt es noch einen Punkt, der mir immer spontan in den Sinn kommt. Und das ist tatsächlich ja auch diese Datenschutzthematik. Also wenn ich persönlich, du hast es eben gesagt, ja klar, ich verfüge natürlich auch inzwischen über einen horrenden Datensatz, ja. Wenn da diese Daten irgendwie gehackt werden, dann mal ganz abgesehen davon, dass ich mich persönlich ethisch selbstverständlich dafür verantwortlich fühle. Aber da gibt es auch, das weiß ich aus einem Vortrag von dir, da sind wir als Unternehmer auch in der Pflicht, etwas zu tun, richtig? Wir müssen uns doch melden, oder?
Ach so, ja, wir müssen grundsätzlich, muss jeder Datenschutzverstoß an den Landesdatenschutzbeauftragten des Bundeslandes, wo du eben ansässig bist, gemeldet werden. Und damit macht das immer die Runde. Also so ein Datenschutzverstoß, also das fängt schon an, wenn du eine E-Mail verschickst und hast dann 100 E-Mail-Adressen da drin und hast eben kein Blind-CC gemacht, sondern CC und jeder Kunde von dir kann alle 100 Mail-Adressen sehen. Das ist ein Datenschutzverstoß, der muss theoretisch gemeldet werden. Jetzt muss es natürlich, wo kein Kläger, da kein Rechter, also es muss auch immer jemanden geben, der es dann eben anzeigt. Genau. Aber sagen wir mal so, und da kommen wir eigentlich mit schon zum nächsten Thema, zur Rechtsschutzversicherung. Mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, sprechenden Leuten kann man helfen. Leider hat das Denunziantentum sich, so kann ich das zumindest aus einer beruflichen Sicht wiedergeben, leider immer mehr durchgesetzt. Und wenn dann jemand sagt, ach, da kannst du aber Geld rausholen, klag da doch mal, dann brauche ich zum einen eben die Haftpflichtversicherung, die mich verteidigt, zum anderen aber auch die Rechtsschutzversicherung, um mein Recht durchzusetzen, wenn mir wirklich jemand was Böses möchte. Aber die Cyberversicherung ist eben so, sage ich mal, als neues Produkt und eigentlich mit der modernen Welt als sehr aktuelles Produkt auch mit ganz oben auf der Wichtigkeitsskala.
Ja, also auf jeden Fall. Aber ich meine, in der heutigen Zeit, also hier mit diesem E-Mail-Verteiler zum Beispiel, ich meine, heutzutage arbeiten wir ja alle irgendwie mit E-Mail-Respondern oder zumindest den meisten sag mal, sollte nicht passieren, aber man weiß ja immer nicht, ne?
Passiert. Also in so einer Cyberversicherung ist ganz interessant, je nach Anbieter machen die auch einen Probeangriff auf dich. Also wir haben das immer bei größeren Unternehmen, das ist relativ interessant. Da werden dann gefakte Phishing-Mails an alle Mitarbeiter verschickt. Mitarbeiter XY kriegt dann irgendwie, weiß ich nicht, Geschäftsführer möchte am Wochenende was von dir haben, gib doch mal deine Daten ein oder so. Und dann kann man, über 3 oder 4 Monate passiert das, und dann kann man ganz genau sehen, welcher Mitarbeiter hat draufgeklickt, was hat er eingegeben und solche Sachen. Da kann man dann eben Analysen richtig drüber machen. Also wir haben einen Kunden mit knapp 110 Mitarbeitern. Von 110 Mitarbeitern haben 30 draufgedrückt und 10 haben ihre persönlichen Daten eingegeben. Das heißt, da wären sowohl Firmengeheimnisse für den Angreifer drin gewesen, als auch vielleicht die privaten Konten und so weiter des Mitarbeiters. Und das passiert dann doch immer wieder, egal wie viel man sensibilisiert, wie viel man dagegen arbeitet, es passiert.
Okay, verstehe. Gut, jetzt haben wir ja schon, haben wir schon ein paar Sachen abgearbeitet von deiner Liste. Was steht noch drauf?
Als letztes für das Unternehmen eigentlich an sich würde ich sagen, die Rechtsschutzversicherung. Wie ich gerade schon gesagt habe, mein Vater meinte, die braucht man nicht, früher zumindest. Heute behaupte ich, man braucht die immer. Zum einen, weil man eben wirklich auch sein Recht damit durchsetzen kann. Es gibt einen Vertragsrechtsschutz, der im Verhältnis relativ teuer ist, aber je nach Branche doch benötigt wird. Damit kann man wirklich durchsetzen, wenn jemand Rechnungen nicht zahlt. Es geht aber auch um Sachen Mitarbeiterrecht. Da geht es dann darum, wenn jemand kündigt oder jemandem was vorwirft, dann Mobbing am Arbeitsplatz oder solche Geschichten. Das ist dann immer mit versichert, dass man da eben sich einen Rechtsanwalt nehmen kann und sich auch dagegen wehren kann. Man kann sich mit dem Unternehmerrechtsschutz beim Steuerberater bzw. beim Finanzamt durchsetzen. Und wenn einem was vorgeworfen wird vom Finanzamt, da kann man sich gegen wehren. Solche Sachen sind leider, kommen immer mehr vor. Man hat aber auch einen sogenannten Spezialstrafrechtsschutz, den man absichern kann. Spezialstrafrechtsschutz hat eher den Charakter einer Haftpflichtversicherung, beziehungsweise des passiven Rechtsschutzes. Damit kann ich niemanden verklagen, sondern wenn mir vorgeworfen wird, dass ich eine Straftat begangen habe. Also da geht es auch von sexueller Belästigung bis Betrug und vorsätzlichen Geschichten. Erstmal kann ja jeder was über mich behaupten. Also du, Mona, kannst ja behaupten, ich habe dir, weiß ich nicht, in einem Schaden das Dreifache abgerechnet und dafür mir die Hälfte selber in die Tasche gesteckt oder so. Und sobald eine Staatsanwaltschaft und die Polizei gegen mich ermittelt, hilft die Rechtsschutzversicherung, die Haftpflichtversicherung, Entschuldigung, nicht mehr, denn die helfen ja nur bei grober Fahrlässigkeit und bei leichter Fahrlässigkeit. Bei Vorsatz sind die raus. Und wenn dir ein Vorsatz vorgeworfen wird, und eine Straftat ist nun mal immer Vorsatz, dann brauchst du eben diesen Spezialstrafrechtsschutz, und der zahlt dann einen Rechtsanwalt, um dich auch zu verteidigen und eben das abzuwehren. Unter der Prämisse, dass das nicht stimmt. Der ist inzwischen leider immer, immer, immer wichtiger. Also da geht es um Betrug, um Verschleierung, falsche Rechnungsstellungen, Abzocke, aber auch, wie gesagt, diese Themen, also zum Beispiel bei uns, jeder Erzieher, jeder Lehrer, jeder Arzt, alle, die an Personen wirklich rangehen und die berühren, auch Physiotherapeuten zum Beispiel, haben bei uns diesen Spezialstrafrechtsschutz, wenn der Vorwurf von Körperverletzung kommt, von sexueller Belästigung kommt. Und das ist sehr viel öfter, als man denkt tatsächlich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also sehr, 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 sehr interessant. Und da kann ich wirklich nur sagen, das sollte jeder Gründer beherzigen und sich darüber Gedanken machen. Aber eins fällt mir ehrlich gesagt auf, und das entspricht eigentlich, wie in, ja, muss man sagen, in allen Fällen meiner Philosophie auch. Man kann ja gar nicht alles über einen Kamm scheren und immer sagen, also jeder braucht A, B, C, sondern es ist ja wieder, wir brauchen die Individualität, weil die Blaupause einfach nicht funktioniert. Und es ist so, dass das immer mein Credo ist, sei es ein Businessplan, sei es eine Erstellung von AGB oder was auch immer. Ja, und so ist es eben auch mit Versicherungen. Ich denke, wir brauchen da wirklich einen Fachmann an unserer Seite, dem wir vertrauen, ganz wichtig, ne? Und da im Vorfeld auch tatsächlich mal jede Versicherung auch zu beleuchten. Ja, also ich denke, das ist in deinem Fall ein ganz großer Teil auch deiner und eurer Arbeit, einfach mal sich ein Bild von demjenigen zu machen und dann zu entscheiden, okay, was braucht derjenige denn wirklich und was empfehle ich ihm, oder?
Ja, also Versicherung ist grundsätzlich ja immer eine Vertrauenssache, denn es geht da um Werte, es geht auch, wenn man sich das nicht so vor Augen führt, um alles, was ich besitze. Also egal, ob ich ein Gebäude besitze, ob ich eine Firma besitze, ob es irgendwelche privaten Altersvorsorgen sind oder so, Versicherungen sind ja im Grunde das, was im Worst Case oder im existenziellen Fall meine Existenz absichert. Und das hat natürlich absolut was mit Vertrauen zu tun. Da sollte man auch wirklich, wenn man jemandem da vertraut, zu demjenigen hingehen und einfach mal fragen, was gibt es denn so? Und vielleicht sich auch mal irgendwo eine zweite Meinung holen, einfach nur, um den Markt mal mehr zu beleuchten. Denn ich kann auch nicht alles, also niemand wird alles können. Dafür ist der Markt viel zu komplex. Wir machen inzwischen vor allen Dingen Sachversicherungen, weil diese ganzen, ja, der ganze Markt einfach so riesig ist. Es gibt Krankenversicherungen, es gibt die unternehmerischen Versicherungen, die privaten Versicherungen, es gibt die Altersvorsorge. Das ist so viel, das kann man gar nicht mehr bei einem Berater eigentlich alles abdecken. Tun wir auch nicht. Wir kooperieren inzwischen auch.
Ja, aber das ist ja eine sehr, sehr, sehr gute Information, ne? Und ja auch, es geht ja überall in diese Richtung, ne, Expertise und ne, kleinteiliger sich aufstellen und ja, da hast
Spezialisieren am Ende. Also es ist
ja,
wirklich eine Art
genau.
Spezialisierung, egal in welchem Bereich. Und das, was du eben gesagt hast, dieses Individuelle, das ist auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Also man kann keinen Betrieb mit dem anderen vergleichen. Es gibt den einen, der für ein bestimmtes Spezialgebiet eben eine Vorliebe hat, dass man anders versichern muss als vielleicht für den anderen Handwerker, anders als Berater. Ein Bürobetrieb ist nicht gleich ein Bürobetrieb.
Verstehe. Nee, also da sind wir wieder auf jeden Fall bei dem Punkt, wie ich das in vielen Bereichen so predige auch, ne, dass wir wirklich dorthin gehen, wo Menschen sich wirklich noch mit der Thematik auskennen. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Wenn du jetzt noch mal vielleicht abschließend einfach noch mal zusammenfassen würdest, was gibst du Gründern an die Hand oder eben Leute, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen, was würdest du denen an die Hand geben wollen, was das Thema Versicherungen betrifft?
Spart nicht an der falschen Stelle. Also ganz klar muss man sagen, wie ich eingangs gesagt habe, Versicherungen sind lästig und kosten Geld und erstmal habe ich nichts dafür. Aber wenn eine Planung, egal ob es ein Businessplan oder eine private Planung, so ist, dass sie existenziell ist, dann sichert sie auch so ab, dass wenn was passiert, man zwar auch natürlich andere Probleme hat, Versicherung kann eben nur das Finanzielle abdecken, aber damit zumindest das abgedeckt ist. Weil wenn man zumindest die finanzielle Seite hat, egal ob man dann mit dem Geld was anderes macht oder sich sein Unternehmen weiterführen kann, was ja nun mal auch das Einkommen dann irgendwie wahrscheinlich ist, dann ist man auf jeden Fall oder schläft man ein bisschen ruhiger, als wenn man die auch nicht hat. Und da sollte man nicht am Ende für 40 oder für 100 € weniger sich schlechter absichern und sagen, ach, das Risiko trage ich selber. Oft genug erlebt, oft genug in die Hose gegangen.
Ja, also das finde ich sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Ich meine, das erlebe ich ja auch immer wieder, ne, dass bei Gründern für Dinge Geld ausgegeben wird, wo ich denke, oh Mann, das ist jetzt irgendwie gar nicht nötig. Aber auf der anderen Seite eben an den wichtigsten Dingen gespart wird. Und das hast du super nochmal zusammengefasst. Und ich würde an der Stelle sagen, wer Lust hat, sich zum Thema Versicherung, gerade eben Sachversicherung, gerade eben für den Bereich, der für euch wichtig ist, wenn ihr gründen wollt, wenn ihr euch da professionell beraten lassen wollt, dann glaube ich, dann dürfen wir alle zu euch schicken. Philipp, das sage ich jetzt einfach mal so.
Natürlich.
Deine Kontaktdaten, die stehen auf jeden Fall unten in den Shownotes. Jeder, der Lust hat, sich mit dir eben zur individuellen Situation mal auszutauschen, der ist, denke ich, herzlich willkommen bei dir.
Absolut.
Super. Dann bleibt mir zum Abschluss auf jeden Fall noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Philipp, dass du dir die Zeit
Gerne.
genommen hast und diesen Podcast so schön vorbereitet hast und wir hoffentlich damit nochmal allen Gründern da draußen ein wenig mehr Fragen zum Thema Versicherungen im Vorfeld schon mal beantwortet haben und hoffentlich in der Zukunft auch weiter beantworten werden.
Ja, ich denke schon.
Okay, super, dann ganz lieben Dank, Philipp. Hab noch einen ganz tollen Tag und ich sage mal allseits bis bald.
Dir auch, wir hören uns. Bis dann.
Ja, ciao, ciao.
Hey, wusstest du schon, am 8. Oktober 2024 erscheint mein Buch Gründen aus der Arbeitslosigkeit vom Rückschlag zum Aufschlag. Und du kannst es jetzt schon vorbestellen, wenn du wissen möchtest, wie du die Förderungen über die Agentur für Arbeit bekommst, um so einen richtig coolen Zuschuss zu bekommen in die Selbstständigkeit, dann empfehle ich dir genau dieses Buch als letzte Lektüre vor der Gründung. Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell. Und zwar haben wir seit 2024 den Kalender gefüllt mit Live-Masterclasses zu den Themen Gründung aus der Arbeitslosigkeit und Businessplan schreiben. Du möchtest dabei sein? Kein Problem. In den Shownotes findest du den Link zur Landingpage, wo du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für 0 € anmelden kannst. Ich freue mich auf dich.